Wir kommen in unserer Galater-Serie, die sich über Jahre erstreckt, so langsam zum Schluss des Galaterbriefs. Wir kommen den letzten oder in dieser Predigt und der nächsten Predigt zum letzten Kapitel des Galaterbriefs. Respektive, wir haben schon letzten Sonntag damit begonnen. Und wenn man dieses ganze Kapitel so liest, dann hat man so beim ersten Lesen das Gefühl, ja, das ist schon etwas so zusammengewürfelt, da kommen so viele Themen drin vor. Was hat das für einen Zusammenhang? Mir ist das auch so gegangen, als ich den Text für heute Morgen studiert habe. Ich habe mir gedacht, so dieses ganze Kapitel, so vieles ist da drin. Aber ich habe auch entdecken dürfen, dieser Schluss des Galaterbriefes ist so wertvoll, weil er eine Warnung enthält und eine Einladung. Heute werden wir die Warnung anschauen, das nächste Mal, nächsten Sonntag, die Einladung. Aber beides geht eigentlich ums Gleiche. Heute die Warnung, lebt nach dem Evangelium. Und das nächste Mal die Einladung, lebt nach dem Evangelium. Ich möchte Gottes Wort lesen, Galater 6, die Verse 6 bis 10. Wer im Wort unterrichtet wird, der gebe dem, der ihn unterrichtet, Anteil an allen Güten. Irrt euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten, denn was der Mensch sät, das wird er auch ernten. Denn wer auf sein Fleisch sät, der wird vom Fleisch Verderben ernten. Wer aber auf den Geist sät, der wird vom Geist ewiges Leben ernten. Lasst uns aber im Gutes tun nicht müde werden, denn zu seiner Zeit werden wir auch ernten, wenn wir nicht ermatten. So lasst uns nun, wo wir Gelegenheit haben, an allen Gutes tun, besonders aber an den Hausgenossen des Glaubens. Paulus startet hier zunächst einmal mit dem Verhältnis von Lehrern und Schülern. Jeder von uns, der heute hier drin sitzt, ist schon mal unterwiesen worden, wie es hier im Text heißt. Wir haben alle so eine christliche Grundlehre mit auf den Weg bekommen. Einige von uns sogar, die haben auch schon wieder andere mit dieser christlichen Grundlehre unterwiesen. Das Wort, das hier im Griechischen steht für unterrichten, ist katechumenos. Das heißt, oder wir kennen das heute von Katechismus, also die Unterweisung in der christlichen Glaubenslehre, so der christliche Katechismus. Dieser Lehrer oder diesen Lehrer, den wir haben oder hatten, der soll nun auch geehrt werden. Und zwar mit Anteil an allen Gütern. Das ist eigentlich recht unbestritten, dass da auch finanzielle Unterstützung damit gemeint ist. Aber dieses Anteil geben, das geht noch viel weiter. Anteil geben, griechisch koinonia. Vielleicht kennt ihr das Wort koinonia. Das ist das Nomen, die Gemeinschaft. Also Anteil geben heißt, wir haben auch tiefe Gemeinschaft miteinander. Dieses Anteil geben, die Gemeinschaft haben, geht also noch viel tiefer als einfach finanzielle Unterstützung. Das betrifft den Schüler. Der Schüler soll Anteil geben an allen Gütern, finanziell, aber er soll auch sich hineingeben. Er soll nicht einfach regungslos da sitzen, zuhören und aufsaugen, sondern er soll sich Notizen machen. Er soll studieren. Er soll Fragen stellen. Er soll voll aktiv dabei sein. Aber auch beim Lehrer. Er soll auch Anteil geben. Nämlich, indem er nicht einfach zum Diktator wird, der von oben herab sagt, und so ist es, Punkt. Sondern er soll auch seine Kämpfe, die er hat, mitteilen. Schwierigkeiten, die er auch selber im Leben hat. Anteil geben, tiefe Gemeinschaft haben. Also dieses Anteil geben ist jetzt nicht nur auf eine Partei zu münzen, sondern es betrifft immer beide, den Schüler wie auch den Lehrer. Es dreht sich hier auch nicht einfach um finanzielle Unterstützung, sondern immer auch um eine Form von Gemeinschaft. Ein Ausleger hat dazu Folgendes geschrieben: Christliche Unterweisung ist kein Service, für den man eben etwas zahlen muss, sondern eine echte Form von Gemeinschaft und gegenseitiges Teilen der Gaben Gottes. Willst du echte Gemeinschaft erleben? Dann mach genau das. Beginne Lehrern zuzuhören, aktiv zuzuhören. Und wird auch selber zum Lehrer, indem du andere unterweist. Paulus geht jetzt hier weiter und sagt: Irrt euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten. Wahrscheinlich ist so die Grundmenge von denen, die diesen Galaterbrief erhalten haben, schon von Paulus unterwiesen worden. Jetzt sind da aber andere Lehrer da, die predigen, aber die predigen zum Teil auch als Selbstsucht heraus. Sie verwenden die Galater als Mittel, dass sie als Prediger groß rauskommen. Und Paulus sagt jetzt hier: Irrt euch nicht. Lasst euch nicht verführen von diesen falschen Lehren. Denn Gott lässt sich nicht spotten, er lässt sich nicht täuschen. Das, was Gott sagt, das stimmt und das ist unaufhaltsam. Und es wird sich zeigen, was die Lehrer gesagt haben und was daraus resultiert. Es ist unaufhaltsam. Es wird so kommen, wie es auch kommen muss. Denn wir Menschen säen und was wir säen, das ernten wir dann auch. Darum irrt euch nicht, lasst euch nicht verführen, sondern steht selbst für die Wahrheit ein. Denn sonst werden wir auch ernten, das, was wir gesät haben. Paulus erzählt jetzt hier von diesem Prinzip von Säen und Ernten. Und ich glaube, er möchte vorwiegend auch zwei Dinge ganz klar machen. Nämlich, man erntet immer das, was man gesät hat. Und was man gesät hat, wird man auch ernten. Also das heißt, wenn ich Sonnenblumenkerne säe, dann werde ich keine Karotten ernten, sondern ich ernte das, was ich gesät habe. Und wenn ich Sonnenblumen gesät habe, dann darf ich auch eine Ernte erwarten. Die Ernte, sie wird kommen. Aber was wird denn jetzt hier genau gesät und geerntet? Wir lesen: Wer auf sein Fleisch sät, der wird vom Fleisch Verderben ernten. Und wer auf den Geist sät, wird vom Geist ewiges Leben ernten. Also wir können entweder aufs Fleisch oder auf den Geist säen. Ich möchte zuerst zum Fleisch kommen. Fleisch, griechisch Sarx, meint hier unsere sündige Natur. Also der Teil des Herzens, der nach totaler Selbstbestimmung strebt. Wenn wir jetzt auf dieses selbstbestimmte Herz sehen, dann sagt der Text hier, werden wir Verderben ernten. Wir werden Zerfall ernten. Wenn wir auf unser sündiges Herz sehen, also das selbstbestimmte Herz, wir bestimmen und nicht Gott, der große König, darf bestimmen. Darum auch das sündige Herz. Manche können jetzt einwenden, da sehen wir es jetzt wieder. Gott wartet nur auf die Gelegenheit, dass wir sündigen und er uns endlich sagen darf, wo der Hammer hängt. Und er als rachsüchtiger Gott uns endlich wieder strafen darf. Das ist nicht das, was der Text hier sagt. Wir lesen, wer auf sein Fleisch sät, der wird vom Fleisch Verderben ernten. Wir sehen hier, dass das einfach ein ganz normaler, natürlicher, auch biologischer Prozess ist. Ganz normal, wenn wir Schlechtes säen, dann werden wir auch Schlechtes ernten. Das ist ja eigentlich völlig logisch, oder? Wir werden keine schönen Blumen ernten, wenn wir irgendein komisches Kraut säen. Das wird es nicht geben. Oder anders ausgedrückt, vielleicht fahren ein paar von euch ein Auto, das mit Diesel betrieben wird. Ich kann jetzt da einfach Benzin reintanken. Andere Autos fahren ja auch mit Benzin. Das Verderben wird kommen. Der ganze Motor, Einspritzanlage und so weiter wird austrocknen und der Motor wird einen Motorenschaden erleiden. Er wird verderben, er wird zerfallen. Wir waren auch gerade in England unterwegs und da so an jeder Hausecke wurden Fish and Chips angeboten. Wer da jetzt immer tagtäglich nur Fettiges isst, der muss auch mit dem Zerfall des eigenen Herzens leben oder dann nicht mehr leben. Und genau gleich ist es auch im Geistlichen. Wer auf Sünde sät, der wird mit dem Zerfall von seinem eigenen geistlichen Leben rechnen müssen. Wer auf Sünde sät, also auf alles das, was Gott nicht gefällt, der wird geistlich einfach so dahin siechen und verderben. Er wird zerstört werden. Auf Sünde säen führt immer zum Tod, zum Verderben. Ich möchte ein praktisches Beispiel machen. Vielleicht kennst du das in deinem Umfeld, in deinem Geschäft. Da gibt es Leute, die sind vielleicht nicht in deinem Geschäft, sondern in einem Konkurrenzgeschäft, die sind total unehrlich. Vielleicht auch sonst Menschen um dich herum, nicht in der Geschäftswelt, die sind unehrlich mit allen. Sie betrügen andere Menschen, sie ziehen andere Menschen über den Tisch, sie bauen sich ein Leben auf, das nur auf Lügen aufbaut. Diese werden zerstört werden. Sie werden nämlich den Zerfall der Einsamkeit erleben. Weil sie andere Menschen enttäuschen, weil sie unehrlich sind, gehen Beziehungen kaputt. Andere wollen nichts mehr mit diesem zu tun haben. Und man wird vereinsamen. Ein anderes Beispiel, wenn du vielleicht auch neidisch und eifersüchtig bist, immer siehst, was die anderen alles haben und ich muss das jetzt auch haben, dann werden wir auch das Verderben ernten, nämlich die Bitterkeit. Weil ich kann dann nie zufrieden sein, sondern ich muss immer das Neueste haben. Ich muss immer mehr haben als mein Nachbar. Ich kann nie zufrieden sein und so werde ich immer bitterer. Vielleicht kannst du das auch gerade umkehren in deinem Leben, den Spieß mal umdrehen und dich fragen, von wo kommen eigentlich in meinem Leben all diese Streitereien um mich herum? Auf was habe ich da gesehen? Von wo kommt all die Bitterkeit, kommt die Einsamkeit, von wo kommt diese Lieblosigkeit, die ich habe, dieser Hass gegen andere? Frag dich das mal, geh mal diesen Gedanken auch nach, von wo das kommt. Alle Menschen werden nun säen und ernten. Und das egal, ob du jetzt an Gott glaubst oder nicht an Gott glaubst. Du säst und du erntest. Aber ich glaube, man erntet auch ein bisschen unterschiedlich, ob man sein Leben auf Gott baut oder nicht. Die Bibel sagt nämlich, wer nichts von Gott wissen möchte, Gott ihm völlig egal ist, ein selbstbestimmtes Leben lebt, der wird Verderben ernten. wer völlig im Fleisch lebt, Christus als seinen Herrn wegstoßt, ablehnt, der wird wahre Verderbnis ernten, nämlich die ewige Verderbnis. Kein ewiges Leben mit Gott, sondern ewige Hölle. Die gerechte Strafe, die wir für unser Vergehen und unsere Selbstbestimmung auch verdient haben. Und das wird kommen. Das wird einmal kommen. Aber Verderben ernten wir auch schon jetzt. Denn wer auf sein Fleisch sät, der wird Verderben ernten, schon im Hier und im Jetzt. Weil dieses auf Fleisch säen bringt nie wirklich Freude und Leben. Wir machen unsere Freude am Fleisch zum Höchsten. Zum Höchsten in unserem Leben und davon werden wir nie genug haben. Es wird uns immer wie mehr auffressen und verderben. Meine E-Mail-Adresse, die ist ja öffentlich zugänglich und darum erhalte ich auch immer wieder die abstrusesten E-Mails, die man so erhalten kann. Und letztens saß ich auch wieder da, habe eine E-Mail geöffnet und jemand saß da gerade neben mir und ich habe gesagt, hey, ich habe wieder einmal 4,5 Millionen gewonnen. Eigentlich jedem heute ist klar, diese Mails löscht man direkt und sie sind weg. Ich habe dann mit meinem Kollegen zu diskutieren begonnen, wie das so vonstatten geht. Und das ist ja schon sehr krass. Wir kamen dann darauf, dass es Menschen gibt, die werden da voll in den Bann gezogen. Sie melden sich, sie antworten und dann heißt es ja meistens zuerst, ja, wir brauchen zuerst mal ein paar Tausend, dass du einbezahlen musst, damit wir dir dann den Gewinn schicken können. Und dann, kurzen Moment später, realisiert man, ich habe nichts gewonnen, sondern nur verloren. Und dann kommt wieder eine Mail, vielleicht vom Gleichen, und verspricht dir nochmals diesen Gewinn. Und du denkst dir, ja, jetzt habe ich's. Ich bin so in den Bann gezogen von diesem Gewinn, ich zahle nochmal etwas ein, weil dann erhalte ich diesen Gewinn. Und dann das Gleiche. Nichts gewinnt man. Man verliert nur. In unser selbstbestimmtes Leben zu investieren, ist eigentlich genau gleich, wie wenn wir auf diese Mails antworten. Wir erhalten nie das, wonach wir uns wirklich sehnen. Das Leben, das wir uns gewünscht haben, die Freude, die Erfüllung, das Glück, das Angenommensein, diese Liebe, das werden wir nicht bekommen, sondern wir werden alles verlieren. Wir rennen hinter diesem Leben her, aber das Leben ist schneller und wir werden es nie erreichen. Und wir werden sogar das ganze Leben verlieren. Ewige Verderbnis. Jetzt können wir aber nicht nur als Nicht-Christen aus Fleisch säen, sondern wir können auch als Christen aufs Fleisch säen. Zum Beispiel, wenn wir das Evangelium links liegen lassen. Ein Kapitel früher hat Paulus gesagt, ihr seid aus der Gnade gefallen. Das, wenn wir immer wieder probieren, selber unsere Erlösung zu erarbeiten. Wenn wir selbstgerecht probieren, unsere Rettung zu erarbeiten, auch dann werden wir Verfall und Verderben ernten. Nicht, dass wir jetzt unser Heil direkt verlieren würden, aber wir werden ein Leben ohne Freude und ohne Kraft leben, weil wir kommen dann einfach ins Müssen. Ich muss. Ich muss jetzt Bibel lesen. Ich muss jetzt Gemeinschaft mit Gott haben. Ich muss jetzt in der Gemeinde mitarbeiten. Ich muss jetzt meinen Freunden von Gott erzählen. Genau das passiert, wenn wir als Jesus-Nachfolger nicht auf den Geist, sondern auf unser Fleisch säen. Wir werden keine Freude haben in unserem Leben und keine Kraft, weil alles ist einfach nur mühsam, weil wir müssen und müssen und müssen. Aber das Gegenteil ist eigentlich der Fall. nicht Verderben ernten, sondern ewiges Leben ernten. Und zwar, wenn wir auf den Geist säen. Das heißt, nicht auf unseren Geist, sondern auf Gottes Geist. Seine Gedanken, seine Wünsche und Pläne säen. Uns darauf fokussieren. Dann werden wir Leben ernten. Weil Gottes Gedanken, die sind lebensfördernd und nicht lebensbeendend. Sie sind lebensfördernd hier auf der Erde, für uns und unsere Mitmenschen, aber auch mal in Ewigkeit. Der Text verspricht sogar ewiges Leben, und zwar ewiges Leben, nicht einfach im Leid, sondern ewiges Leben direkt in Gemeinschaft mit Gott. Wer im Hier und Jetzt auf Gott sät, der wird schon im irdischen Leben diese Erfüllung, diese Annahme, die Freude des Lebens eines Christen erfahren dürfen. Und wir dürfen gewiss sein, dass diese Freuden noch besser werden, dass diese keinen Abbruch erleiden, wenn wir sterben, sondern es geht auf ewig weiter. Wenn wir mit Jesus leben, dann dürfen wir auf den Geist säen. Denn wir müssen jetzt nicht unseren Götzen hinterherrennen, um glücklich zu sein. Sondern Jesus möchte das uns einfach schenken. Er möchte das schenken und er kann das auch, weil er am Kreuz gestorben ist. Weil Jesus da sprichwörtlich sein Leben an den Nagel gehängt hat. Und sein Leben, das war ein erfülltes Leben. Das war ein Leben, wo er Annahme empfinden durfte. Er wurde geliebt. Er empfand wahre Freude. Aber er hat das aufgegeben für uns. Damit wir nicht unserem Leben hinterherrennen müssen, sondern das wahre Leben einfach geschenkt erhalten dürfen. Aus Gnade, weil es Jesus wollte. So können wir in Ewigkeit leben, in dieser Freude und Fülle, schon im Hier und Jetzt und einmal in alle Ewigkeit, wenn wir auf Gott und seinen Geist säen. Vielleicht fragst du dich jetzt auch, warum genau erfahre ich das nicht? Wenn ich so anschaue in meine Geschäftswelt, dann sind die Unehrlichen, die Betrüger, die am meisten haben. Denen geht es gut, die können sich alles leisten. Und diejenigen, die auf Gott vertrauen, aus Dankbarkeit ehrlich sind in ihrem ganzen Leben, die haben nichts mehr. Die gehen zugrunde. Die Erde scheint total ungerecht zu sein. Aber ich muss auch sagen, dass hier und jetzt ist auch nicht wirklich repräsentativ. Warum? Wenn ein Bauer die Samen nimmt und ausstreut, dann kann er nicht einfach am Feldrand stehen bleiben und nach einer Minute ernten. Er muss warten. Es gibt einen Wachstumsprozess. Es entwickelt sich zuerst etwas. Es gibt natürlich auch Samen, die wachsen sehr schnell. Aber das ist sehr oft ist das einfach Unkraut. Unkraut, die letztlich auch die richtigen Pflanzen, die man möchte, zerstören. Paulus sagt jetzt hier, was wir säen, das werden wir auch ernten. Und wenn wir säen, werden wir auch ernten. Und die Ernte wird kommen. Scheinbar bei denen, die Ungerechtes tun, sehr schnell und sehr Schönes. Aber hier im Bild gesprochen, ernten sie eigentlich genau etwas, nämlich Unkraut. Das, was sofort sprießt. Aber sie werden davon nicht glücklich, sondern es braucht immer mehr und mehr und mehr. Und sie werden auch ihre Ernte noch bekommen. Vielleicht schon im Hier und Jetzt, weil all die Betrügereien auffliegen und sie kommen vors Gericht, ins Gefängnis, was auch immer. Aber sie werden auch einmal in Ewigkeit vor dem Gericht stehen und auch da wird es die ewige Ernte für sie geben. Und genau gleich ist es auch bei denen, die auf den Geist säen. Auch dort gibt es eine Wachstumsphase. Aber wir werden ernten. Es wird kommen. Und diese Ernte, die wird großartig sein. Sofort zeigt es sich vielleicht nicht als positiv, vielleicht sogar eher im Gegenteil. Dass, wenn wir ehrlich sind, werden wir benachteiligt. Aber es wird eine große Ernte geben. Weil man sät einen Samen und aus diesem Samen heraus wächst eine Pflanze und es wird wieder das Hundertfache geben. Was sollen wir aber jetzt ganz konkret säen? Der Text sagt, wir sollen Gutes tun. Gutes tun ist nicht unbedingt das, was wir selbst als gut definieren, was wir denken, was gut ist, sondern Gutes tun, tun wir in dem, dass wir tun, was Gott möchte. Also ein Leben im Gehorsam. Im Gehorsam Gott gegenüber, nicht weil wir unsere Erlösung erkaufen wollen, sondern aus freudiger Dankbarkeit, weil wir Gottes Kinder sein dürfen, weil wir schon errettet sein dürfen, dürfen wir jetzt ihm gehorchen und auf den Geist säen und Gutes tun. Und so sollen wir Gutes tun, und zwar an allen. Der Kern von dem, was wir tun sollen, ist nicht unbedingt irgendein Programm aufzustellen. Es sind nicht Veranstaltungen, die wir durchführen sollen. Es ist auch nicht unbedingt, dass sich möglichst viele bekehren. Nein, der Kern ist, dass ich dem Menschen, der da vor mir ist, das gebe, was er im Moment am meisten gebraucht. Unser Tun soll durch Liebe geprägt sein, gedrängt sein. Und weil wir unsere Mitmenschen lieben, darum möchten wir ihnen auch die beste Botschaft bringen. Das Evangelium, dass sie aus Gnade errettet sein dürfen. Weil Gott unsere Mitmenschen gemacht hat, uns gemacht hat und sie liebt, darum wollen wir sie lieben. Und darum geben wir ihnen die Botschaft weiter. Aber weil wir unsere Mitmenschen lieben, darum tun wir ihnen auch Gutes. Ganz praktisch. Jonin war letzte Woche da und er hat das Beispiel gebracht vom Holzschleppen für den Vater. Vielleicht erinnert ihr euch, sonst könnt ihr die Predigt nachhören. Er hätte einfach auch dastehen können und sagen, ja Papi, Holz tragen ist nicht so meins, das ist anstrengend und so, aber Gott hat mich in diese Welt gesandt, für dir die gute Botschaft zu erzählen. Und Jesus kann dir in jedem Lebensbereich helfen. Boah, wahrscheinlich wäre der Vater da gestanden und hat gesagt, vielen Dank für nichts. Das ist doch keine Liebe. Wort und Tat gehören zusammen. Übrigens, was ich sehr cool finde, ist, Jesus hilft wirklich in jeden Lebenslagen, auch beim Holzschleppen, nämlich durch dich. Botschaft weitergeben und Gutes zu tun, das sind nicht irgendwie zwei Stufen von Liebe, sondern das gehört zusammen. Es ist nicht weniger Liebe, wenn du dich in einem Krankenhaus investierst, um Menschen in Not zu helfen oder jemandem erklärst, wie er sein Leben Jesus übergeben kann. Das gehört beides zusammen. Wir wollen Gutes tun. Menschen lieben mit Wort und Tat. Und wisst ihr was? Es hat einen Preis. Und dieser Preis ist vielleicht sehr hoch. Weil Gott fordert nicht viel von uns. Er fordert alles. Wenn du dein ganzes Leben Gott zur Verfügung stellst, dann hat das einen großen Preis, den du bezahlen musst. Ein Leben für Gott kann dazu führen, dass du mit weniger Finanzen leben wirst, weil du großzügig gibst. Es kann sein, dass dein Frust im Leben extrem groß wird, weil du Menschen an deiner Seite hast, mit denen du unterwegs bist, vielleicht auch labile Menschen. Du investierst dich, du gibst ihnen Ratschläge und von ihnen kommt wie nichts zurück. Und dann laufen sie plötzlich einfach davon und ihr Leben ist immer noch genau gleich. Der Frust kann hoch sein. Es kann sein, dass du dein geliebtes Zuhause verlassen sollst und bis ans Ende der Erde gehen sollst. Menschen in deinem Umfeld verlierst, weil du zu den Gedanken und Plänen Gottes stehst. Der Preis ist hoch, aber die Ernte wird auch groß sein. Weil jeder Samen, der wir ausstreuen, der wird zu hundertfach wieder geerntet werden. So sollen wir jetzt Gutes tun an allen. Zuerst aber an unseren Hausgenossen des Glaubens oder auch an unseren Glaubensgeschwistern. Also und vor allem die, die direkt um uns sind, hier in der Gemeinde. Wir sollen also anfangen und für uns schauen als Gemeinde, da einander Gutes tun. Aber nicht vergessen an allen. Ich glaube, dass Paulus hier gewusst hat, wenn er nur schreibt, an allen, dann sind wir einfach total überfordert. Wo sollen wir nun beginnen? Beginnen sollen wir hier, bei unseren Glaubensgeschwistern. Fange an, Gutes zu tun. Angefangen bei den Mitmenschen, die auch gläubig sind. Nicht um deine Erlösung zu erarbeiten, sondern aus dankbarer Freude, dass du ein Kind Gottes sein kannst. Ich möchte zum Schluss einen kleinen praktischen Bogen noch spannen zu den Startversen, wie wir auch Gutes tun können. Nämlich indem wir hingehen und andere in den Glaubensgrundlagen unterweisen und da tiefe Gemeinschaft haben dürfen. Vielleicht bist du schon lange im Glauben und es wäre Zeit für dich, diesen Glauben auch schon mit jemandem, der frisch zum Glauben gekommen ist, zu teilen, mit ihm unterwegs sein und ihm in dem Katechismus zu unterweisen. Vielleicht bist du aber selbst auch noch am Anfang und du möchtest gerne auch dazu lehren. Du möchtest Anteil geben von dir her, möchtest voll dabei sein. Dann such dir jemanden, der schon stark ist im Glauben, dem du vertraust und du dich hingeben kannst, damit er dich wiederum lehrt. Vielleicht ist eine Kleingruppe das Richtige für dich. Und vielleicht kennst du auch niemanden da, dann kannst du auch auf mich zukommen. Wir vermitteln da auch gerne. Ihr werdet tiefe Gemeinschaft miteinander haben, weil ihr zusammen im Wort Gottes unterwegs seid und unterwiesen werdet. Vielleicht bist du aber auch schon in der Kleingruppe, in irgendeiner, und vielleicht habt ihr auch gerade das Thessalonicher Büchli, das ihr durchmacht. Bei uns in der Kleingruppe ist es so, dass wir gerade an dem Büchli dran sind und letztens hatten wir eine Frage und diese Frage hat recht eingeschlagen bei uns. Die Frage war, wie geht es dir geistlich? Und die Frage, wirst du diese Frage öfters gestellt oder fragst du diese Frage öfters? Die Antworten waren: Ich werde das nicht gefragt und ich frage das bisher eigentlich auch nicht. Aber vielleicht ist genau das eine gute Frage auch für heute beim Chille-Kaffee. Nächste Woche ist hier Homecamp. Vielleicht ist das auch eine Frage, die wir uns gegenseitig da fragen können, weil wir uns wünschen, dass das geistliche Leben von dem anderen stark sein darf, wachsen darf. Und ich habe auch meine Mühe mit dieser Frage, kann ich ganz ehrlich zugeben. Es braucht unglaublich Mut, diese Frage zu stellen. Ich glaube auch, weil wir so geprägt sind von unserer Gesellschaft, die sagt, Glaube ist Privatsache. Warum also sollte mich jemand fragen, wie es mir geistlich geht? Ich glaube aber, dass wir hier in der Gemeinde die Legitimation haben, auch zu fragen, wie geht es dir geistlich? Und die Gespräche, die ich so schon geführt habe, Das waren super Gespräche, die Tiefgang hatten. Und sie endeten eigentlich immer in der Gemeinschaft mit Gott, weil man zusammen vor Gott gekommen ist, gebetet hat füreinander, dass wir geistlich wachsen können. Genau das könnte so etwas sein, was wir Gutes tun können. Lasst uns nicht müde werden und auf den Geist säen, Gutes tun und dann auch staunen, was Gott Großartiges tut. Irrt euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten. Es ist unaufhaltsam. Was der Mensch sät, das wird er auch ernten. Und darum lasst uns auch einander anspornen, auf den Geist zu säen, Gutes zu tun. Jesus, es ist herausfordernd, das geistliche Leben im Fokus zu haben. Es ist herausfordernd, dir kompromisslos nachzufolgen, im Gehorsam mit dir zu leben. Aber ich bitte dich, dass du uns da hilfst. Ja, du hast uns erlöst, du hast dich selber hergegeben, dass wir dürfen ewiges Leben haben. Und ich bitte dich, dass wir aus dieser Dankbarkeit heraus, was du für uns hast, da, unser Leben auch ganz dir dürfen zur Verfügung stellen, mit allem, was wir haben. Amen.